Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio, eure Fragen, unsere Antworten und das in einer Post-Deadline-Spezialausgabe oder so ähnlich. Zuallererst mal ein bisschen Housekeeping. Viele Leute haben gefragt, wo ist die Champions-League-Reaktion? Ganz allgemein, das müssen wir vielleicht besser kommunizieren, sei hiermit getan. Es kam ja dann quasi die Kovac-Anstellung, Scheinentlassung, die Kovac-Anstellung war es, kam am selben Tag. Dann haben wir die Reaktion darauf gemacht und wenn wir eine Reaction quasi angekündigt haben und dann eine andere Reaction kommt, kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass die ursprünglich angekündigte dann nicht mehr aufgenommen wird. Einfach weil wir das Gefühl haben, dass es dann meistens obsolet oder zu spät ist, um die noch zu machen. Demnach keine CL-Reaction. Wir haben in 50 plus 2 letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Hört gerne rein, da freuen wir uns sehr. Und habe auch da schon gesagt, also ganz grundlegend muss ich sagen, dass meine ursprüngliche Kritik an dem Format in der Form nicht erfüllt worden ist oder meine Befürchtungen zumindest nicht ganz so erfüllt worden sind. Ich kann aber auch sagen, dass ich es sehr schwer fand, einen Eindruck zu haben davon, wie gerade die aktuellen Leistungsfähigkeiten sind oder auch in der 18er-Konferenz überhaupt irgendwie dran zu bleiben. Aber insgesamt kann ich nur, um da mal eine grobe, lose Reaktion zu geben, sagen, dass meine ursprüngliche Kritik am Format in der Form sich nicht unbedingt bestätigt hat. Aber wir sind eben auch in Ausführung 1.0 der ganzen Variante. Also warten wir das noch ein bisschen ab. Und jetzt gehen wir rein mit der Frage von FunFelix5908. Ein kräftiges Hallo in die Runde. Ich habe das Gefühl, es entstehen immer mehr Leihgeschäfte im Fußball, die auch eine Kaufoption oder Kaufpflicht enthalten. Wie siehst du diese Entwicklung? Woher kommt sie? Was hat das für Vor- und Nachteile für Vereine und Spieler? Also es ist definitiv so, dass es einen Influx gibt, dass es mehr Leihgeschäfte mit Kaufoptionen oder Kaufpflichten gibt. Und ganz grundlegend hat es ja 2 bis 3 Gründe. Erstmal Vereinsseite. Wenn ich ein Spieler mit einer Kaufoption leihe, hast du einfach ganz einfach die Möglichkeit, dir den Spieler anzugucken. Wenn du einen Spieler hast, der zum Beispiel in der Vergangenheit verletzungsanfällig war, der vielleicht, wo du vielleicht Zweifel hast, wie kommt der zum Beispiel mit einem Transfer in ein neues Land klar, dann hast du mit einer Kaufoption 6 Monate Zeit, um zu gucken, ob das eine Möglichkeit für dich ist und kannst es dann immer noch überlegen. Und auf Spielerseite gilt übrigens genau dasselbe. Zwar wird bei den meisten Leihen mit Kaufoptionen, mit Kaufpflichten schon vorher geschaut, dass man sich eben auch über einen Transfer mit dem Spieler einig ist. Aber auch der Spieler hat quasi die Möglichkeit, mal reinzugucken und dann zu schauen, ist das denn das Richtige für mich? Und was sowohl bei Kaufpflichten als auch bei Kaufoptionen greift und einer der absoluten Hauptgründe ist, wir arbeiten im Rahmen des Financial Fair Play im europäischen Fußball. Und mit Kaufpflichten hast du die Möglichkeit, quasi Ablösesummen für einen Spieler, den du jetzt verpflichtest, in die Zukunft zu schieben. Und du hast quasi weniger Ausgaben im aktuellen Transferfenster und dafür mehr im nächsten. Das ist ein reiner buchhalterischer Trick. Trick ist es ja nicht, aber einfach eine Maßnahme, um eben die Kosten so ein klein bisschen zu verschieben. Und ist das die ganze Geschichte dahinter. Ne? Kaufpflicht ist allermeistens oder in allermeisten Fällen wirklich eine Möglichkeit, einfach die Verpflichtung wegzuschieben, die Ausgaben in einem anderen Transferfenster zu haben. Und zwar nicht nur zwangsläufig aus FFP-Gründen, sondern vielleicht auch einfach, weil du gerade kein Geld hast. Vielleicht bist du ein Verein, wo du weißt, im Sommer geht Spieler X für so und so viel oder wir haben eine sehr gute Saison, es sieht gut aus, dass wir Preisgelder einkassieren werden. Das Geld habe ich aber jetzt gerade nicht. Ich leihe einen Spieler, um sicher zu gehen, dass wir das Ziel erreichen. Und mit dem Geld, das wir einnehmen, kann ich den dann kaufen. Ist also auch hin und wieder mal so ein bisschen ein Gamble, eine Wette auf die eigene Zukunft. Und das sind auch schon die meisten, ist auch schon das Allermeiste dahinter, was dahinter steckt. Und ein weiterer Punkt, gerade spät im Transferfenster, ist, dass Leihen natürlich deutlich schneller abzuhandeln sind als fixe Transfers. Das ist mit Sicherheit auch nochmal ein Grund für viele Leihgeschäfte, die man gerade am Deadline-Day so erlebt. Nächste Frage kommt von BMG Forever und lautet: Gute Nico, der Club Nürnberg steht sportlich im Niemandsland der Tabelle, aber macht wirtschaftlich vieles richtig. Denkst du, so kann man es schaffen, nachhaltig zu wachsen und ein paar Jahre in die Bundesliga zurückzukehren? Oder braucht man für den Aufstieg mehr als nur ein paar gute Verkäufe? Also, zuallererst mal, ganz grundlegend, Applaus, Applaus und Chapeau für den FCN. Großartig. Eine solche goldene Generation aus Eigengewächsen und Fremdtalenten zusammenzubauen für verhältnismäßig kleines Geld und daraus einen solchen Kapitalertrag zu erzielen. Es ist bombastisch für einen Zweitligisten, wirklich unglaublich. Also Jens Castrop wird im Sommer, das sind knapp 5 Millionen Euro. Tsimas ist natürlich mit, da muss man die Ablösesumme verrechnen, aber jetzt auf dem Papier steht er erstmal 25, auch wenn man wohl 18 sowas bezahlt und 15% gehen auch noch an seinen Ausbildungsverein. Can Uzun wird auch erst dieses Transfer, dieses Geschäftsjahr verrechnet. Finn Jelch, das sind einfach natürlich auch unglaublich talentierte Spieler, sehr, sehr gute Spieler, aber für einen Zweitligisten so absurd gute Summen, ja. Das muss man wirklich mal sagen, toll, was der FCN da macht. Soweit gehört aber auch, der FCN musste sowas machen. Die brauchten Verkäufe. Natürlich nicht in dieser Höhe, versteht mich nicht falsch. Aber der FCN hatte in der für die Spielzeit 23/24 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1,4 Millionen Euro gehabt. Und das negative Eigenkapital des Vorjahrs war 1 Million und stieg dann an auf 2,5 Millionen. Ist überhaupt nicht dramatisch, aber ist natürlich trotzdem für einen Verein, der in der zweiten Bundesliga spielt, wo die Einnahmen nicht so groß sind, zumindest so viel, dass man Einnahmen generieren muss. Jetzt hat man das getan und zwar sehr, sehr ordentlich. Und jetzt ist eben die Frage, wie viel von diesem Geld ist am Ende wirklich für die Mannschaft da? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Klar ist aber, selbst wenn der FCN 10 Millionen hat, um in den Kader zu investieren, ist das mehr, als der HSV jemals in der zweiten Liga in die Hand genommen hat. Das ist verdammt viel Geld. Und was es damit auch ist, ganz klar, ist eine Riesenchance. Also für mich ist es vollkommen klar, dass der FCN mit diesem Geld versuchen wird, aus ihrer U21, die erste Mannschaft ja in weiten Strecken ist, eine Truppe zu formen, mit der man um den Aufstieg spielen kann. Wenn zum Beispiel der HSV und Köln aufsteigen, sind ja auch zwei der absoluten Big Player weg im Aufstiegsrennen und nächste Saison wird neu gelost. Und da hat der FCN mit diesem Transferfenster sicherlich jetzt gerade die Möglichkeit für den Sommer, weil man sollte jetzt, also Transferfenster ist zu, ne, für ihn, der sie mitbekommen hat, man sollte jetzt nicht erwarten, dass es jetzt um den Aufstieg geht, aber der FCN hat mit Sicherheit die Chance, im Sommer verhältnismäßig viel Geld in den eigenen Kader zu investieren. Nochmal, ich weiß nicht, wie viel. Ist auch, ich glaube nicht, dass der FCN das jetzt schon so genau weiß, aber es wird mehr sein als in der Vergangenheit und das ist eine große Chance. Und in jenem Abschlussbericht, den ich gerade vorgelesen habe, war auch ganz klar die Rede davon, dass natürlich das Beste, was dem FCN finanziell passieren könnte, ja, sportlicher Erfolg. Und das ist, muss man auch mal ganz klar sagen, für einen Club der Größe des FC Nürnberg, die gehören in die Bundesliga. Ich weiß, dieser Ausspruch, gehören in die Bundesliga, ist absolut wertlos, denn das hier ist nicht die NFL, das ist nicht die NBA, das ist kein Closed Shop. Du kannst nicht einfach sagen, der gehört rein und der nicht. Aber der FCN, achtfacher deutscher Meister oder sechsfacher gesamtdeutscher Meister, glaube ich, ist einfach ein großer Verein in Deutschland. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie wieder aufsteigen. Und ich werde sehr, sehr genau darauf achten, was im Sommer passiert mit dem Geld und wie es investiert wird. Denn man hat mit Sicherheit einen guten Startpunkt jetzt, um eine Mannschaft zu bauen, mit der man um den Aufstieg spielen kann. Nur Transfers werden sich lösen. Es wird weiterhin aus dem Nachwuchs kommen müssen. Man wird ein bisschen Glück hier und da brauchen. Aber ja, also der FCN hat sich eine gute Ausgangssituation gebaut und wir dürfen gespannt sein und uns darauf freuen, was da in den nächsten Monaten oder dann insbesondere im Sommer passiert. Weiter geht's mit der Frage von Lord Reibach 7965. Hallo Nico, Hot Tag. Ihr könnt es selbst bewerten, wie hot er ist. In einem Jahr sitzt Tullberg erneut als Coach auf der Bank des BVB. Dann erstmal dauerhaft. Mit seinem Steigeruch und seiner Beliebtheit bei den Fans hat mich der Tullberg-Stint sehr an die erste Einstellung von Edin Terzic als BVB-Chefcoach erinnert. Jetzt ist Kovac als ein Trainer bekannt, dessen schließlich mittelfristig auf abnutzt. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass der BVB entweder seine Minimalziele für 24-25 verfehlt oder schwach in die Saison 25-26 startet und dann Tullberg als Nachfolger von Kovac einstellt? Viele Grüße aus Essen. Also, ja, ich glaube, wir lassen uns das Hot Take mal durchlaufen, aber ich glaube auch, dass wir uns einig sind, dass es gerade beim BVB nicht unglaublich hot ist, wenn man eben die Vergangenheit gesehen hat. Eine Sache will ich mal ganz klar sagen, ich habe die Idee Şahin Schattentrainer, was sie letztes Jahr gemacht haben, von Januar bis Sommer, schon im Januar letzten Jahres kritisiert. Ich habe gesagt, er wird garantiert neuer BVB-Trainer und ich halte es für eine schwachsinnige Idee, den aktuellen Trainer damit so zu untergraben. Denn selbst wenn du es intern nicht kommunizierst, sind die Spieler nicht blöd, ist niemand blöd, jeder weiß, worauf das hinausläuft. Jetzt ist die aktuelle Situation eine andere, muss man ganz klar sagen. Und Niko Kovac, glaube ich, wird auch klug genug sein, aus der Situation gelernt zu haben. Und klug sein heißt in dem Augenblick, zumindest für mich, Mike Tullberg so ein bisschen weghalten jetzt vom Tagesgeschäft. Der geht zurück in die U19, der hat dann erstmal nichts zu melden. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man da jetzt mal für den Moment wieder eine räumliche Trennung herstellt und auch eine fachliche Trennung. Denn eine Sache ist halt klar, ne? Sobald es bei Nico Kovac nicht läuft, werden die ersten Stimmen kommen, die sagen, das hätten wir auch von Tullberg haben können. An anderer Stelle habe ich schon mal gesagt, dass ich dem grundlegend auch irgendwo ein bisschen zustimme. Zumindest ist die Frage in meinen Augen absolut erlaubt, wie viel von dem, was dir Kovac geben wird, hätte dir auch Tullberg geben können. Sitzt er jetzt also zur neuen Saison wieder auf der Bank? Ich kann es mir vorstellen, aus allen genannten Gründen. Und machen wir nochmal einen Schritt zurück, bevor wir darüber reden, ob er auf der Bank sitzt, und reden über Mike Tullberg. Also erstmal hat er natürlich BVB-Propaganda studiert, ne? Hat er bei Terzic, Shay gelernt, wie man es macht, aber kein Vorwurf. Das ist keinerlei Vorwurf. Und wenn ich sage Propaganda, das ist natürlich negativ behaftet, der weiß, wie er mit den Fans umzugehen hat. So kann man es auch sagen. Und dann ist daran nichts negativ. Und ich will ein paar Sachen ganz klar sagen. Der Jubel von Mike Tullberg in Heidenheim war für mich null peinlich. 0,0. So jubelt er auch bei U19-Siegen. Warum sollte er es nicht machen? Der Typ ist seit 6 Jahren beim BVB. Er hat seinem Vater kurz vor dessen Tod versprochen, dass er weiter durchziehen wird und gewinnt sein erstes Bundesligaspiel. Warum sollte der nicht jubeln können? Und ihm da zu unterstellen jetzt, zu sagen, ey, der Tullberg, der macht das alles, weil der weiß, die BVB-Fans sagen dann im Sommer, wenn es nicht läuft, holt sofort den Tullberg zurück, finde ich eine Frechheit, ehrlich gesagt. Einfach quasi davon auszugehen, dass das alles, was der macht, politisch motiviert ist, statt ihm einfach zu glauben, dass er eine Kick-Ass-Zeit hatte als Cheftrainer seines Vereins, für den er als junger Trainer nochmal seit 6 Jahren arbeitet. Und der Vergleich zu Terzic geht natürlich auf dem Papier auf, aber ich will eine Sache sagen. Eben jener Edin Terzic hat in seinem ersten Halbjahr den Pokal gewonnen. Ne? Das ist für mich schon nochmal ein anderes Pfund, mit dem Terzic dann wuchern konnte, quasi, als es darum ging, wer denn jetzt BVB-Trainer werden soll. So, jetzt gucken wir auf den Sommer. Nico Kovac. Wir werden sehen, wie es anläuft. Die ersten Videos aus den ersten Trainings suggerieren, dass diese Mannschaft, ich sag mal, dass keine Fußball-1x1 nochmal braucht. Und viele haben ja gestern dieses Video gesehen, wo er diese Ansprache an die Mannschaft macht und das eben sehr basic wirkt. Und ich glaube, man darf das nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass diese Profispieler das brauchen. Die wissen das alles. Aber manchmal muss man Dinge wieder einfach machen. Einfach wieder runterbrechen auf das, was die alle können, was die alle mal gelernt haben. Und ich würde das eher so verstehen, ein Reminder, Fußballspielen kann relativ einfach sein, macht das doch wieder. Eher so würde ich diese Kovac-Antrittsrede an die Mannschaft lesen. Und im Sommer wird der BVB sich hinsetzen und wird die Situation bewerten und wird hoffentlich, wenn man mit Kovac nicht 100% zufrieden ist, und das ist nicht ausgeschlossen für mich, dann wird man hoffentlich den Trainermarkt gründlicher sondieren, als nur in die eigene U19 zu gucken. Das wäre wichtig für den BVB. Und warum ich glaube, dass das wichtig wäre, wir haben in der Reaction gesagt, Kovac ist kein Trainer, der den BVB in die nächsten 15 Jahre führen soll, aber er ist ein Trainer, der Grundlagen legen kann, mit denen man wieder arbeiten kann. Und wenn man sich im Sommer von Kovac trennt und dann Tullberg holen würde, wäre mein Eindruck, dass man dann doch einen Trainer holt, der sehr in einer sehr ähnlichen Schiene unterwegs ist wie Kovac und man sich dann eben diese Möglichkeit, auch auf der Trainerposition einen nächsten Schritt zu geben, damit ein bisschen nimmt. Um die Frage von Lord Dreibach zu beantworten, wie wahrscheinlich ich das halte, dass Kovac im Sommer in der Kritik steht, wie ich in der Reaction gesagt habe, nicht unwahrscheinlich. Für mich ist es das wahrscheinlichste Szenario, dass der BVB sich im Sommer sehr genau umguckt. Ich glaube aber nicht, dass Tullberg die Fallback-Lösung ist, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, das liegt daran, dass der BVB aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und der BVB weiß das auch. Und der BVB weiß vor allem auch eine Sache. Wenn man im Sommer einen anderen Trainer holt. Und nochmal, für mich ist es nicht gegeben, dass Kovac geht. Aber wenn man im Sommer einen anderen Trainer holen sollte, einen mit Philosophie, einen mit Konzept, einen, der in die Zukunft gehen soll. Und das eventuell nicht funktioniert, so wie es in der Vergangenheit beim BVB aus verschiedensten Gründen immer und immer wieder nicht funktioniert hat. Dann brauchst du ja wieder eine Fallback-Lösung. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man Mike Tullberg, dass man wieder mit Mike Tullberg spricht. Bottom line. Wenn Kovac im Sommer den Verein verlässt, wird Mike Tullberg nicht der nächste Trainer. Wenn es später ist, dann ist es schon wieder möglich, weil der Trainermarkt eben dann wieder ein anderer ist, als wenn man sich im Sommer trennt. Wenn man sich im Sommer von Kovac trennt, glaube ich, geht man erst mit einem anderen Trainer. Aber man muss auch ganz klar sagen, dem BVB ist alles zuzutrauen. Agent 00J fragt, Moin Nico, Nachdem du meinen Herzensverein in letzter Zeit zu Recht kritisiert hast, blaues Herz, rotes Herz, wie erklärst du dir, dass Barcelona wirklich jedes Jahr aus neue, unfassbar talentierte Talente hervorbringt? Ich finde es, abgesehen von den bekannten Namen, vor allem faszinierend, wie stark auch die Qualität ist. In jeder Mannschaft in der Liga spielen gefühlt zwei viele Spieler, welche aus La Masia kommen. Schöne Grüße aus der Stadt des Tabellensechsten der zweiten Liga. Ich kritisiere Barcelona regelmäßig hart, das ist absolut richtig. Aber ich sage auch, unumstritten ist La Masia die beste Jugendabteilung der Welt. Und man darf, glaube ich, auch bei der Barcelona-Kritik muss man so ein bisschen unterscheiden. Wenn ich kritisiere und wenn ich so ein Video mache, dann ist das viel mit dem Vorschlaghammer. In den allermeisten Fällen muss ich aber irgendwas für diesen Verein übrig haben, überhaupt so ein Video machen zu können. Sonst, wenn ein Verein mich nicht so überhaupt nicht juckt, dann mache ich so ein Video nicht. Deshalb, La Masia ist die beste Jugendabteilung der Welt. Manchester City holt extrem auf, aber das liegt daran, dass die wie bekloppt Geld reingesteckt haben. Für mich ist La Masia die Nummer 1 und inzwischen ist wahrscheinlich City schon die Nummer 2. Warum ist Barcelona die Nummer 1? Gibt ein paar Gründe. Zuallererst mal, es fängt ganz unten an am Recruitment. Barcelona nimmt Spieler auf in La Masia, die bei anderen Vereinen durchs Raster fallen. Immer wieder gerne genannt Beispiel Andres Iniesta. Spielt vor allem Futsal, spielt dann ein Nachwuchsturnier, spielt dort überragend, unter anderem gegen den FC Barcelona, aber auch Scouts von allen anderen großen Vereinen da. Entschuldigung. Aber der Mann ist zu dem Zeitpunkt noch ein kleiner Junge und ist vor allem eben das, was ich gerade gesagt habe, klein und schmächtig. Und während alle anderen Fußballvereine, großartige Vereine sagen, das passt für uns vom Profil her nicht, sagt Barcelona, das ist der beste Fußballer hier. Ja, der ist 1,25 oder wie groß auch immer Andres Iniesta mit 12 war, aber das ist immer noch der beste Fußballer und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und Barca hat einfach mehr Mut im Recruitment für auch Namen und Spieler, die andere nicht nehmen würden. Nächster Punkt ist die Philosophie. Barcelona hat eine ganz klare Philosophie seit Jahrzehnten. Die wird durchgezogen, von der kleinsten Jugend bis ganz nach oben. Und man muss da so ein bisschen bei der Philosophie, muss man so ein bisschen wegdenken von, die spielen alle, ins Blaue gesprochen, 4-2-3-1 von der F-Jugend, geht ja eh nicht, bis zu den Senioren. Es geht bei Barcelona eher darum, dass sie Prinzipien beibringen, dass sie Spielintelligenz beibringen, dass sie eine technische und taktisches Grundlevel beibringen, von dem du agierst. Der Fußball, den Flick spielt, ist ja ein anderer, als er den Pep Guardiola hat spielen lassen. Und dennoch, bei beiden La Masia-Spieler unglaublich wichtige Rollen einnehmen. Und warum? Weil diese Spieler so gut ausgebildet werden, dass sie in einem gewissen Rahmen verschiedenste Rollen bekleiden können. Und da sind wir übrigens auch noch beim weiteren Punkt. Eine Sache, die sie immer wieder machen, ist Spielern in der Jugend verschiedene Positionen beibringen, verschiedene Positionen spielen lassen. Von linker Flügel, rechter Flügel, Sturm, defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Übrigens alles Positionen, die Andres Iniesta irgendwann mal in irgendeiner Form gelernt oder gespielt hat. Ne? Also, mehrere Positionen, Rollenverständnis, taktisches Verständnis, Spielverständnis und das Ganze mit einem Grundlevel an taktischer Qualität. Nächster Punkt ist Mut. Der FC Barcelona, vielleicht ist es nicht mal Mut, vielleicht ist es einfach nur Cleverness. Der FC Barcelona hat eine unglaubliche Durchlässigkeit für junge Spieler. Die kriegen, wenn sie ein gewisses Level erreicht haben, sehr früh die Chance in der ersten Mannschaft. Und das ist halt Gold wert. Das ist mit das Beste, was du für einen Spieler, wenn er ein gewisses Level erreicht hast, tun kannst. Xavi, Petri, Lamine Yamal, Ansu Fati, alle minderjährig gewesen beim Debüt für Barcelona. Petri vielleicht nicht, weil der gekommen ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, Las Palmas. Aber ne, der Verein setzt ganz bewusst auf junge Spieler und gibt ihnen Minuten, gibt ihnen Einsatzzeit, um sich weiterzuentwickeln. Und noch eine weitere Sache ist Mentoring / Wissenstransfer, habe ich es mal genannt. Eine Sache, die bekannt ist im Fußballtraining, die Barcelona aber par excellence macht, ist, wenn ein junger Spieler, wie die eben genannten, in die erste Mannschaft vorstoßen, dann kriegen sie sehr, sehr häufig einen Mentoren aus der ersten Mannschaft zur Seite gestellt. Sprich, ein Spieler, dann sitzen sie neben ihm in der Kabine, der kümmert sich darum, dass sie verstehen, wie es bei den Profis abläuft, was wird hier gemacht, was wird hier nicht gemacht. Und eine Sache, die auch sehr interessant ist, was man immer wieder hört von La Masia-Absolventen, ist, wie häufig auch Trainer, für die sie gar nicht verantwortlich sind, also quasi sagen wir, du bist B-Jugendspieler bei Barcelona und dann trainierst du bei der A-Jugend mit oder bei der ersten Mannschaft. Und wie gerne und wie fürsorglich die Trainer der anderen Mannschaften sich um diese Spieler kümmern. Und das sorgt eben dafür, weil du eben einen klaren Rahmen hast, in dem du Sachen beibringst, dass alle dieselben Inhalte vermitteln, Aber jeder Spieler ist unterschiedlich und jeder Trainer ist unterschiedlich. Und manchmal kann Spieler X mit Trainer Y vielleicht nicht. Und dieser Spieler hat dann im Idealfall eben keinen großen Nachteil dadurch, weil es einen anderen Trainer gibt im Verein, der sich um ihn kümmert. Und das sind für mich so die Gründe, warum ich sage, dass La Masia mit ja gar nicht grundlegend revolutionären Ideen, sondern mit einem super gut, super klar ausgearbeiteten Konzept zur besten Nachwuchsabteilung der Welt geworden ist. Und das ist auch für mich, wie so häufig, zwei Dinge können wahr sein. Ich kann sehr sauer sein und sehr genervt davon sein, was der FC Barcelona und die Profiabteilung macht. Und das bin ich auch weiterhin. Und das bin ich auch, wenn Barca-Fans zu mir sagen, ich darf nicht Visca el Barça sagen in den Kommentaren. Da ist schon wieder passiert. Liebe Grüße. Und dennoch kann ich auf diesen Verein gucken und voll Bewunderung auf die Nachwuchsarbeit schauen. Das geht. Das ist möglich. Das nennt sich schwarz-weiß. Denken. Ja, vielleicht nicht. Das nennt sich vielleicht eben auch in Grau denken können. Wie auch immer sich das nennt, ich kann es bei Barcelona hinbekommen. Fußballgöttchen, gute Nico. Du kennst ja André Silva gut aus Frankfurt, zündet er bei Werder wieder. Das Spiel in Bremen ist ja viel auf Flanken ausgerichtet, was Silva jetzt zugutekommen könnte. Und was denkst du, wird der Doppelsturm bei Werder aussehen? Duxch, Stammplatzgarantie, Grüll, aufsteigende Form, Njinma, ... Liebe Grüße aus der Hallorenstadt. Halloren. Ich weiß nicht mehr, was eine Hallore ist. Hallore. Ich bin häufig gut darin, mir Worte herzuleiten. Hallore. Aber hier habe ich nichts. Ich google mal für euch, was eine Hallore ist. Das wollen wir jetzt ja alle wissen. Hallore. Nee, das ist der Obi Online-Shop. Als Halloren werden seit dem späten Mittelalter die Salinenarbeiter in Halle bezeichnet. Aha. Aha. Naja, gut. Wir sagen liebe Grüße. Man hat immer noch nicht so 100% verstanden, was sie machen. Salinen, ist das nicht irgendwie im Boah, Leute, das ist Salz, ne? Das ist schon richtig, ja. Okay, ja, liebe Grüße nach Salinenstadt hier, wo du rumhängst, mein Lieber. André Silva bei Werder Bremen. Also ich kenne André Silva von der Eintracht und seine Paradedisziplin ist der Abschluss. Ne? Unglaubliche Abschlussqualität. Richtig erkannt vom Fußballgöttchen, dass er trotz seiner nur 1,85 oder was auch immer er auf der Uhr hat, 1,83, sehr kopfballstark ist, brillante Kopfballtechnik, super Timing. Und wie könnte das bei Werder Bremen aussehen? Zuallererst möchte ich sagen, dass ich es richtig geil finde, dass Werder Bremen das gemacht hat. Ob es jetzt hinhaut oder nicht, es ist mutig, es ist groß gedacht, es ist auch eine Ansage, so ein bisschen in die Richtung von, hey, wir sind in der Bundesliga ein attraktiver Verein, wir haben Blick nach Europa und na, Spieler wie André Silva können auch bei uns eine Rolle spielen. Und dennoch bin ich auch bei Fußballgöttchen, dass ich so ein bisschen die Frage habe, mal gucken, wie der da überhaupt reinpasst. Denn Duxch, Stammplatzgarantie, die Wechselkoketterie des Sommers liegt hinter ihm und hat auch übrigens statistisch, Romano Schmid, haben wir am Montag in 50+2 drüber geredet, auch Marvin Duxch, unglaubliche Statistiken, gerade wenn es darum geht, Chancen zu kreieren. Deshalb ist dieser Stammplatz absolut richtig. Grüll gefällt mir tatsächlich immer besser, wenn ich ihn sehe. Hat so ein paar Sachen, die ich persönlich jetzt nicht so gerne mag, wie sein Gehen zu fallen. Und Njinma. Aber wenn wir jetzt gucken, Grüll und Njinma und André Silva, dann sind die Profile von Grüll und Njinma schon ein bisschen näher beieinander als das von André Silva. Und ich kann mir vorstellen, dass André Silva neben Marvin Duxch funktioniert. Marvin Duxch, der ja eh die Tendenz hat, sich ein bisschen fallen zu lassen. Romano Schmid, der sich gerne ein bisschen freier bewegt und dann auch mal nach vorne schiebt. Diese beiden also mit der Spielmacheraufgabe betrauen und André Silva eben als Abschlussspieler aufbauen. Ich habe halt so ein bisschen die Zweifel, weil ich finde, Werder Bremen hat ein klares System, das spielen sie seit Jahren und ich finde, es gab so ein bisschen den Auf und Ab, das lag auch an den Transfers, aber man hat da eigentlich einen sehr guten Weg für sich selbst gefunden und meine Frage ist so ein bisschen, wie schnell André Silva das aufnehmen kann. Was André Silva bei der Eintracht gezeigt hat, ist, dass er sich sehr, sehr gut an seine Mitspieler anpassen kann. Das war zumindest mein Eindruck. Er hat eigentlich mit fast allen Offensivpartnern neben sich ordentlich performt. Und wenn du auf die reine Qualität guckst, die André Silva mitbringt, ist er vor Justin Njinma, ist er vor Grüll, Vor Duksch würde ich nicht sagen, nach den letzten Jahren. Ich finde, das wäre unfair gegenüber Marvin Duksch. Außerdem sind die Profile auch wirklich so unterschiedlich, dass es sich nicht so richtig ergibt, da einen Vergleich aufzumachen. Ich glaube, wir werden, nicht von Anfang an, aber ich glaube, wir werden die Doppelspitze Duksch und André Silva sehen. Und ich glaube, Weiser André Silva, Köhn André Silva, das könnte ein bisschen eine Pipeline sein. Und ich sag ganz ehrlich, ich wünsche es mir für Werder Bremen und ich wünsche es mir für André Silva, dass das aufgeht. Auch weil Werder Bremen einfach, als ich Fußballfan geworden bin, immer geile Offensivspieler hatte. Das haben sie mit einem Duksch, das ist keine Frage. Das haben sie mit einem Romano Schmid, aber ich würde mich einfach freuen, wenn die eine richtig feuerkräftige Offensive da aufstellen. Und ich glaube, André Silva könnte das funktionieren. Nochmal, für mich ist er first and foremost ein Abschlussspieler. Und da muss man eben gucken, wie man das bei Werder Bremen dann integriert bekommt. Wie sieht 2008? Gute. Welchen Transfer hättet ihr euch am meisten für diesen Winter gewünscht? Passt am besten Preis-Leistung und so weiter. Grüße aus Texas. This is Texas. Völlig klar, Cherki. Völlig klar. Und wir reden gleich noch kurz über den BVB. Warum Cherki? Ich glaube, dass der ein Talent ist, wie man es auch in Frankreich nicht allzu häufig findet. So in einem Bereich, wo ich sagen würde, wenn du den bekommst, 22,5, war ja die kolportierte Freikaufklausel, die es nicht gab. Es gibt in Frankreich gesetzlich keine Klauseln. Ich sage ganz ehrlich, das wusste ich nicht. Das war also ein Gentleman's Agreement. Und wie sehr Gentleman Texter ist, hat er jetzt ja auch bewiesen. Lustig, dass die Frage vom Texaner kommt. Texter, ein Texaner. Wie viel wert dieses Wort ist, haben wir jetzt auch bewiesen. Generell Texter finde ich wieder einmal mit einer unqualifizierten Äußerung. Ich weiß nicht was. Also, sorry, ne, ich sag's einfach. Der Typ ist so ein Cowboy, Alter. Der schießt auf alles, was sich bewegt. Das ist ein richtiger Gunman in meinen Augen. Naja. Und warum Cherki? Ich glaube, dass Ryan Cherki ein Spieler ist, der im Umfeld BVB, wenn die ihm ein bisschen Vertrauen entgegenbringen, fast nicht failen kann. Und wenn er nicht failt, wenn er die Entwicklung nimmt, die man ihm zutraut, dann ist es der nächste Spieler, den der BVB für 60 Millionen plus verkauft. Und ich glaube irgendwie, trotz aller charakterlicher Bedenken von vor 5 Jahren, für mich passt der Typ Ryan Cherki irgendwie brutal gut zum BVB. Und ich hätte es mir sehr gewünscht. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der sofort in diese Stammformation reinmarschiert wäre. Ich bin der Überzeugung, dass der dir auch ein bisschen eine Giftigkeit mitgibt, die dir zum Beispiel von einem Konkurrenten auf einer ähnlichen Position, Julian Brandt, hin und wieder fehlt. Und das wäre einfach ein Transfer gewesen, mit dem der BVB in meinen Augen richtig viel Make-up über diesen Januar hätte schmieren können. Hat man jetzt leider nicht geschafft, auch wenn es dann am Deadline-Day selbst wohl nicht ihre Schuld war. Und das bringt uns zur nächsten Frage von Benny22. Servus, woran liegt es, dass der BVB erst so spät seine Transfers gemacht hat? Nur daran, dass man erst so spät einen Trainer gefunden hat. Und hätte man dann nicht früher Klarheit diesbezüglich schaffen sollen? Denn solche Transfers in den letzten Drücker bergen auch ein hohes Risiko, nicht bis zur Deadline durchzugehen. Liebe Grüße. Benny hat vollkommen recht. Ja, der BVB. Den Deadline-Day selbst hat der BVB in meinen Augen sehr ordentlich bestritten. Nochmal, ich finde, so wie sich das liest, kann man ihnen für den Ryan Cherki-Transfer keine ganz großen Vorwürfe machen und der Rest war ja ganz in Ordnung. Man hat die Fehler halt viel früher gemacht. Und wir müssen jetzt nochmal kurz eine kleine Aufarbeitung vornehmen. Die Kritik an Nuri Sahin, die wurde nicht erst im Januar laut. Es gab in meinen Augen Anhaltspunkte, im Dezember schon drauf zu gucken und zu sagen, macht man das hier zusammen weiter. Stattdessen hat man festgehalten bis nach dem Bologna-Spiel, hat eine Interimslösung installiert und hat dem Trainer, der jetzt mit dem Kader arbeiten soll, also dessen Einfluss, dessen Meinung und dessen Input eigentlich am wichtigsten ist für die nächsten 6 Monate, der hat die Mannschaft am Sonntag, am Tag vor dem Deadline-Day, das erste Mal trainiert. Und diese Timeframe, die der BVB sich ja selbst gebastelt hat, ist wirklich bekloppt. Das muss man leider einfach sagen, ne? Denn man hätte es viel einfacher haben können. Man trennt sich im Dezember von Nuri Sahin und man nimmt noch einen Scapegoat mit, einen Sündenbock, Misintat, Kehl, Sammer, wer auch immer es sein soll. Es geht mir gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern um die Idee zu sagen, wir gehen rein in den Januar, wir haben hier medienwirksamen Neustart gemacht, wir haben einen neuen Trainer. Und wenn es am 10. Januar ist und wenn es am 15. Januar ist, ist immer noch 2 Wochen und dann gehen wir hier easy rein. Und stattdessen hält man so lange fest, wie es geht, holt den Trainer am Tag vorm Deadline-Day. Auf dem Weg dahin, und das ist ja auch das nächste Bekloppte, Alter, auf dem Weg dahin hörst du tagelang Missitat ist auf dem Weg raus. Sammer darf nie wieder ein Mikrofon rotzen oder ist auch auf dem Weg raus. Kehl haben wir jetzt verlängert. Toll ist es auch nicht. Übrigens Missitat und Kehl hassen sich. Solche Sachen kommen auf dem Weg die ganze Zeit raus. Und dann liest du in der Sportbild, dass man in dieser Transferperiode relativ früh Roger Schmidt als Trainer kontaktiert hat, Kevin Schade, Renato Vega, die allesamt, Sportbild-Zitat, einem BVB-Engagement gegenüber nicht abgeneigt gewesen sein sollen, aufgrund der konfusen und uneinheitlichen Kommunikation seitens der Westfalen nach den ersten Gesprächen aber Abstand genommen haben. Ja, und dann, ja, das ist halt scheiße. Also sorry, das ist einfach, sagen wir es, das ist scheiße. Und der BVB hat sich in meinen Augen diesen Januar wieder unglaublich schwer gemacht. Und ich weiß, ich will jetzt hier keine Person anzählen, weil ich gar nicht wüsste, wen. Ich wüsste gar nicht, wen. Hätte Ricken früher sagen müssen, du bist raus, du bist drin, kann sein. Ja? Auf der anderen Seite liest man jetzt, dass Missintat wohl in den nächsten Tagen noch gehen könnte. Und ich finde es auch nicht ganz fair, die ganze Geschichte auf Ricken jetzt abzuladen. Denn zum Beispiel in den Donjel Malen, wiederum Sportbildbericht, man wusste seit Sommer 2024, dass der unbedingt in die Premier League gehen will bei nächster Gelegenheit. Man hat einen sehr guten Deal gemacht, man hat aber gar keinen Ersatz geholt. Und das zahlt weiter ein auf das, was wir oder ich seit Jahren über den BVB sage, Alter. Wie ist denn dieser Laden geführt? Und ich muss auch wirklich sagen, ich kann das gar nicht mehr mit meinem sonst gehässigen, energetischen, was macht ihr da, ihr Idioten, machen, weil es mich nervt und weil es mir leid tut für BVB-Fans inzwischen. Ich hab da null Humor mehr für übrig, weil du guckst wirklich auf diesen Januar und denkst, wieso habt ihr euch das so übertrieben schwer gemacht? Die ganze Fußballwelt wusste im Dezember, Shahin, Dead Man Walking. Kehl, zumindest umstritten, der kriegt einen neuen Vertrag. Shahin bleibt in seinem Bologna-Spiel. Dann kommt ein Interim. Dann kommt doch Kovac. Dann liest du, dass du möglichst viele oder einige Transfers sehr früh hättest eintüten können, aber die eben dann keinen Bock hatten, weil, und das ist übrigens nur die Shahin bei seinem Abgang von Dortmund ja auch gesagt, es Grabenkämpfe gibt, weil es interne Unstimmigkeiten gibt. Und das wissen wir alle. Ihr, ich, Krögi, Pippa, wir wissen es alle seit Monaten. Wir wissen es alle seit Monaten. Und dann muss doch, wir wissen auch seit Monaten, dass im Januar Transferphase ist. Und dann erschließt sich mir einfach nicht, wie man, und so muss man es ja sagen, der Trainer kam am Tag vor dem Transfer, wie man bis 24 Stunden vor Transfer-Deadline braucht, um sich selbst auf handlungsfähige Füße zu stellen. Das verstehe ich nicht. Und der Outcome am Deadline der selbst war jetzt in meinen Augen wirklich in Ordnung. Und die Personalentscheidungen sind wahrscheinlich auch wirklich in Ordnung. Aber man hätte es sich viel einfacher machen können. Und viel früher. Und das verstehe ich einfach nicht. Wenn wir Trottel das alle wissen. Also, es erschließt sich mir einfach nicht. Und dieses sich selbst Steine in den Weg legen beim BVB, es macht mich wirklich wahnsinnig. Es macht mich wirklich wahnsinnig. Nochmal, ich fand viele Sachen gut, die sie jetzt gemacht haben. Hätten sie Cherki bekommen, wäre es tatsächlich ein sauguter Transfer-Deadline der gewesen, auch wenn sie vielleicht hier und da dann ein bisschen überbezahlt hätten. Aber ja, so kannst du halt, wenn du sportlich nicht die Kurve kriegst, wieder auf diesen Transfer-Januar gucken, nachdem die für den letzten Sommer kritisiert worden sind, nachdem sie für das Gebaren in der Saison kritisiert worden sind. Wenn die jetzt die Kurve nicht kriegen, kannst du wieder drauf gucken und sagen, ja, wieso habt ihr keinen offensiven Gold, aber Donjel Malen verkauft? Ja? Du machst es dir selbst unglaublich schwer, in der Dortmund-Führung und das ehrlich seit einigen Monaten. Tobi Kade mit der Frage, ist Schalke die letzte Chance für Eamon Barcock? Ja, Eamon Barcock ist gestern von Mainz 05 ablösefrei zu Schalke 04 gewechselt. Der Vertrag bei Mainz wurde aufgelöst. Barcock kommt aus der Eintracht-Jugend, stand lange bei der Eintracht unter Vertrag und kennt natürlich auch daher Ben Manga noch. Jetzt ist die Frage, ist seine letzte Chance? Und die ehrliche Antwort ist ja, zumindest mal in Deutschland. Denn Eamon Barcock, was ist er? Ein brillanter Fußballer. Rein technisch, der Offensivinstinkt, er ist ziemlich groß, 1,89, gutes Dribbling, nicht die Physis, die man sich von so einem Spieler wünschen würde. Das ist auch so ein bisschen das Problem dann in seiner Positionsfindung, ne? Denn hat bei Mainz ja dann sogar hin und wieder mal, glaube ich, auf der Schiene gespielt. Dann wurde er mal im defensiven Mittelfeld eingesetzt, weil er einfach körperlich dahin gehören sollte, tut er aber nicht. Und so ist Ayman Barkok so ein klein bisschen ein Mysterium. Ich will aber Folgendes sagen. Die paar Spiele, wo er bei der Eintracht durchgebrochen ist, dieses Solo gegen Bremen, das Tor gegen Dortmund, da habe ich wirklich gedacht damals, boah, was haben wir hier für ein Juwel. Weil da kommt ein 1,90-Meter-Spieler durch, dribbelt durch eine halbe Mannschaft, schießt aus 25 Metern ab. Und diese Qualität hat er immer wieder aufblitzen lassen. Ich meine, hat er nicht gegen Gladbach mal ein komplett gestörtes Hackentor gemacht? Warte mal, das müsste doch hier in der Saison gewesen sein. Diese Qualität für Traumtore, für unglaubliche Offensivaktionen, die hat der Junge wirklich immer wieder gezeigt. Hier beim 3-3 gegen Gladbach, wo wir so spät noch zwei Gegentore kassiert haben. War das das? Ja, Lars Stindl macht es 1-0, André Silva, Ayman Barkok und dann Stindl 90 und Stindl 90 plus 5. Danke nochmal, Lars. Das war wirklich ein wunderbarer Tag. Und das hat er immer wieder gezeigt, aber er hat es niemals langfristig geschafft. Wirklich, das muss man leider so sagen, er hat es nicht geschafft, es langfristig zu zeigen. Der Fußballer Ayman Barkok sollte für die zweite Liga eine Verstärkung sein für Schalke 04. Auf jeden Fall. Sollte für Armin Younes ein tolles Backup sein. Sollte auf dem Papier für mich einer der vier besten Spieler bei Schalke 04 sein. Aber er hat in den letzten Jahren nicht genug gezeigt, als dass ich das ernsthaft glauben könnte. Er war letzte Saison in der Liga zu Hertha ausgeliehen. Konnte sich nicht dauerhaft durchsetzen. Er hat diese Saison bei Mainz wirklich kaum Minuten bekommen. Er hat bei Mainz in den Saisons vorher, er hat eine Saison mit 23 Einsätzen in der Bundesliga. Ab dann hieß es auch schon wieder, ja, das wird's ja auch nicht mehr. Und der Junge ist inzwischen auch 26 Jahre alt. Von daher, er ist übrigens ein ganz feiner Typ, ne? Das will ich noch sagen. Ich finde den unglaublich sympathisch, Ayman Barkok. Von daher glaube ich, ja, es wird seine letzte Chance sein. Aber er weiß es. Schalke ist selbst so ein bisschen Rücken-zur-Wand-Stimmung. Auch wenn man natürlich nicht in einem akuten Abschiedskampf steckt. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es funktioniert. Aber ich sage auch ganz ehrlich, Prinzip Hoffnung. Das könnte durchaus auch daran liegen, dass ich es mir einfach sehr wünsche. Und jetzt kommt noch die letzte Frage von @ichnicht. Off-Topic. Nico, wie erklärst du dir den Luca-Trade? Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Am Wochenende wurde in der NBA Luka Doncic getradet von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers gegen Anthony Davis, Christie, Markieff Morris und einen First-Round-Pick. Warum ist das bemerkenswert? Weil Luka Doncic vom reinen Talent her wahrscheinlich der zweitbeste Spieler auf dem Planeten ist und weil der sogar mit extremem Übergewicht der drittbeste Spieler auf dem Planeten ist. Zumindest in meiner persönlichen Meinung. Und der Junge ist 25 Jahre alt. Und der Superstar Anthony Davis, der in Return zu Dallas geht, ist 31 und wenn auch seit 2 Jahren fit, vorher verletzungsanfällig. Mein erster Eindruck war morgens, ich bin aufgewacht und hab's einfach nicht geglaubt. Und hatte auch unglaublich viele Nachrichten auf dem Handy von Leuten, denen es genauso ging. Denn es gibt in der NBA eine unausgesprochene Regel, die ist so unausgesprochen, dass man die noch nie gehört hat, weil es einfach absolut selbstverständlich ist. Und diese Regel würde ich folgendermaßen nennen. Man tradet keinen der 3 besten Spieler der Welt, der noch nicht mal in seiner Prime ist. Außer. Und diese Außer sind jetzt nur, die muss ich mir zusammenreimen. Du hasst den Typen. Du hasst den. Du musst den wirklich hassen. Die Gründe dafür sind vielseitig. Wir hören auch immer wieder von jetzt aus Maverick-Seite, man hatte Angst über sein Conditioning. Also wird er jemals richtig fit sein? Wird er sich jemals überhaupt in Form spielen? By the way, da mal die Frage an Luka Doncic jetzt, weil natürlich verstehe ich den Punkt der Mavericks. Wie zur Hölle kann man 6 Tage der Woche Basketball spielen und trotzdem übergewichtig sein? Junge, also was trinkt er zum Frühstück? Einfach geschmolzene Butter mit Sahne oder was? Das ist ja nicht möglich. Ich glaube, wenn Luka Doncic Cola mit Eis bestellt, meint er Vanilleeis. Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Der klemmt so ein, statt seiner Zitrone, klemmt er so ein Pizzarad ans Glas. Man hört immer wieder von den Mavericks, Conditioning, der Junge wird nicht fit. Ich halte das alles für Augenwischerei. Ich glaube, es muss irgendwas im Hintergrund geben, von dem wir alle nicht wissen. Und ich glaube, das geht über Luka Doncic hinaus. Außer, jetzt kommt raus, der Junge hat strukturelle Verletzungen seit Jahren. Der ist immerhin Profi, seit er 15 ist oder sowas. Und kann kein Basketball mehr spielen. Glaub ich aber eigentlich auch nicht. Was ich glaube, ist, dass die Gründe absolut ernüchternd und langweilig und politisch sind. Ich gebe zwei Gründe, die ich mir vorstellen kann. Erste, das halte ich für unwahrscheinlicher, ist der neue Owner, wir dürfen nicht vergessen, Mark Cuban hat vor 2 Jahren 75% verkauft. Die neuen Owner haben nicht das Geld, um Luka Doncic 345 Millionen Euro für 5 Jahre zu bezahlen. Und das wäre der Vertrag, für den er, den er hätte bekommen können und den er mit Sicherheit auch gefordert hätte im Sommer. Das halte ich eher für unrealistisch, ne? Bei so Transaktionen, wenn du dir eine Franchise kaufst, dann gehört ein Liquiditätscheck eigentlich schon auch dazu. Das sollte so nicht passieren. Eine andere Sache, die ich gestern gehört habe, die ich unglaublich ätzend fände, ist, dass die Owner gerne nach Vegas umziehen wollen und da eine Halle bauen wollen, wo die Mavericks spielen, Casino, Resort, Entertainment-Komplex. Und es ist einfacher, die Liga zu erpressen und zu sagen, wir müssen hier weg, wenn du richtig schlecht bist. Es ist scheiße, wenn du Luka Doncic hast und jedes Jahr in die Conference Finals oder sogar in die NBA Finals kommst, so wie abgelaufene Saison. Ganz schwer zu verkaufen der Liga, warum man hier weg muss. Für mich ist alles noch graue Theorie. Es gibt auch einfach die Lesweise, dass Nico Harrison, das ist der GM der Mavericks, federführend auf Seite der Mavericks für den Transfers, Rob Pelinka auf Lakers Seite, die übrigens beide eng befreundet sind seit 20 Jahren, wo ich auch sage, weiß ich gar nicht, wie gut das ist, wenn da zwei Kumpels so einen Deal eintüten. Es gibt aber durchaus GMs, das gibt es auch im Fußball, Leute, die denken, sie sind klüger als alle anderen. Und vielleicht ist Nico Harrison einfach so einer und denkt, ich fick NBA seine Mutter, indem ich einen talentiertesten Spieler der Liga, dritttalentiertesten, zweittalentiertesten, was auch immer er ist, abgebe. Unterm Strich, absolutes Unverständnis. Absolutes Unverständnis. Und ich finde, an der Reaktion von Luka Doncic hast du gesehen, der wollte ein Lifer sein, der wollte in Dallas bleiben. Und ich muss sogar sagen, ne, wenn du halt nicht Luka abgegeben hättest, ein generational Talent, wenn es nicht Luka gewesen wäre, den du abgibst, und der Return ist ein Kyrie und Marquise Morris und Max Christie, das ist ein guter Return, aber du hast gottverdammt nochmal Luka Doncic abgegeben und da, also ich sag's, wie es ist, ich glaube, im Sommer wird der GM Nico Harrison gefeuert. Das war's von heute für Frag Halcho. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Resttag. Macht's gut.